SRF 2 Kultur. Kontext. Mit Monika Scherrer.
Er gilt als Familienflüsterer, als Guru der Gelassenheit, als Sokrates unter den Pädagogen. Jesper Juhl, dänischer Bestsellerautor und Erziehungsberater. In seinem neuesten Buch rät er, Eltern nun seid Wölfe, Leitwölfe im Rudel Familie. Wie Jesper Juhl das genau meint und ob es funktioniert, davon erzählt diese Sendung von Cornelia Cassis. Und Cornelia Cassis ist jetzt bei mir im Studio mit dem neuen Buch von Jesper Juhl. Auf dem Cover ein großer und ein kleiner Wolf und der Titel eben dazu Leitwölfe sein, liebevolle Führung in der Familie. Cornelia Cassis, als Gesellschaftsredaktorin von SRF 2 Kultur beschäftigen Sie sich seit langem ja mit Erziehungsfragen, mit Familienthemen, also auch mit Jesper Juhl. Gehe ich davon aus, wer ist er für Sie?
Ja, er ist in erster Linie für mich ein ganz und gar uneitles, höchst engagiertes Arbeitstier. Er wirkt wie ein Kneipenbeizer, er raucht Kette, ist unförmig, er spricht kurzatmig und mit reizendem dänischem Akzent. Eigentlich ist er eine barocke Gestalt und alles andere als ein smarter Coach. Keine Lichtgestalt, aber ein Leuchtturm für Abertausende von Eltern.
Sie sagen keine Lichtgestalt, aber ein Leuchtturm. Was macht denn sein Erfolg aus?
Er ist das pure Gegenstück zu Amijua, dieser chinesischen Tigermama. Er ist die Verkörperung von Ruhe, Besonnenheit und Gelassenheit. Er vertraut der Entwicklung der Kinder und der Lernfähigkeit von Eltern. Er verbreitet Wohlwollen und das bei ganz klaren, und das gefällt mir, auch sehr gesellschaftspolitischen Positionen. Er vertraut mehr den Menschen als Methoden und ist dabei weder Süßholzraspe noch Rezeptgeber. Jesper Juhl ist sehr praxisorientiert.
Also Jesper Juhl ist ein Praktiker, also auch. Wie ist er das geworden, was er ist?
Über Umwege, wen wundert's. Nach der Schule war er erstmal Hilfskoch auf einem Schiff der dänischen Reederei. Später arbeitete er als Betonarbeiter sowie Tellerwäscher und Barkeeper. Dann wurde ihm das wohl doch etwas zu doof und er studierte Geschichte und Religion und arbeitete danach sozialpädagogisch in einem Heim. Und da kam er an seine Grenze in der Arbeit mit den schweren Jungs. Er bildete sich dann in den USA, Dänemark und den Niederlanden weiter zum Familientherapeuten und gründete als ungefähr 30-Jähriger zusammen mit anderen Fachleuten das Kempler Institute of Scandinavia, das er bis vor 10 Jahren leitete. Lange arbeitete er auch mit Flüchtlingsfamilien und Kriegsveteranen in Kroatien und ganz innovativ und sehr wichtig war die Erfindung mit dem Family Lab. Man muss sich das vorstellen als ein länderüberspannendes Erziehungsberatungsnetz.
Also wenn ich jetzt so zuhöre, ein sehr ungewöhnlicher Weg eigentlich zum Erfolg, ein Weg mit vielen Umwegen. Und Sie haben ja noch gar nichts gesagt über seine Bücher. Die werden ja für manche Eltern schon zu Erziehungsbibeln.
Ja, genau. Also meine Favoriten sind aus Erziehung wird Beziehung. Da geht es um elterliche Echtheit und kindliche Kompetenz. Ich mochte auch sein Patchwork-Familienbuch mit dem vielsagenden Titel Aus Stiefeltern werden Bonuseltern. Das Nein aus Liebe ist ganz bestimmt ein wichtiges Buch und sein neuestes und hoffentlich nicht letztes Buch auch. Leitwölfe sein, liebevolle Führung in der Familie. Bei allen Büchern geht und dreht es sich um wichtige Grundbegriffe. Gleichwürdigkeit ist der eine, Authentizität ein anderer, persönliche Autorität und Führung, Empathie sind auch ganz wichtig. Und wie gesagt, alles ist nicht immer auf das Private, Intime ausgerichtet. Was ich an Juhl so sehr schätze, es ist sehr sozialkritisch. Ich habe mit ihm beispielsweise vor 4 Jahren darüber gesprochen, wie es kommt, dass sich die Norm für Kinder immer mehr verengt.
Und das hören wir uns an, was er damals dazu gesagt hat.
Also es gibt diese Idee, dass Kinder sollten hauptsächlich funktionieren, die sollten hauptsächlich gut funktionieren und jeden Tag. Und wenn es nicht so ist, dann wollen wir nicht wissen, warum. Wir wollen nur, dass es aufhört.
Das war vor 4 Jahren und nun, Cornelia Cassis, und ist vieles anders. Jesper Juhl gibt keine Interviews mehr. Was ist da passiert?
Ja, Jesper Juhl ist schwer erkrankt. Er ist bewegungseingeschränkt und er hat seine Stimme verloren. Er selbst, inzwischen 68-jährig, spricht von sich selbst als von einem Behinderten. Interviews sind nur noch schriftlich möglich. Das ist natürlich schlecht für uns und das Radio. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle ihm die Fragen, die mir beim Lesen des Leitwolf-Buches gekommen sind, und lasse ihn antworten durch Textpassagen genau aus diesem Buch. Ein fingiertes Interview mit verbrieften Antworten also. Denn auch wenn Jul nicht mehr sprechen kann, zu sagen hat er noch ziemlich viel.
Ja, und die Antworten von Jesper Juhl, die spricht nun dem der Schauspieler Jörg Schröder. Er leiht dem großen Erziehungsberater seine Stimme. Cornelia Cassis, was ist Ihnen im Buch von Jesper Juhl denn als erste Frage durch den Kopf gegangen?
Ja, natürlich die Frage nach dem Titel des Buches, Leitwölfe sein. Das klingt für mich so in erster Instanz nicht besonders nett. Es klingt nach Alphatier und nach Aggression. Und gerade nicht nach Ausgewogenheit.
Und so lautet die Antwort auf diese Frage von Jesper Juhl, gesprochen von Jörg Schröder.
Ja, für mich ist der Begriff Leitwolf positiv besetzt. Unser Bild vom Wolf verwandelt sich langsam, auf faszinierende Weise.
Die Wölfe dringen nach Europa vor, das heißt, sie kommen uns näher.
Wir sehen, dass die Wölfe nicht einfach böse und gefährlich sind, sondern über ein hohes Maß an sozialer Intelligenz verfügen.
Wie denn?
Ich bin fasziniert von der intelligenten Führungsstrategie dieser Tiere. Sie sind absolut familienorientiert und leben in einer Art klassischer Großfamilie. Für Wölfe ist es eine Überlebensfrage, ihrer Gruppe gut funktionierende Anführer zu sein und sie zusammenzuhalten.
Und was heißt das nun für uns Menschen?
Wir können von den Wölfen viel lernen. Ich denke, der Schlüssel für erfolgreiche Familien heißt bei Menschen, wie bei Wölfen, Beziehung und Vertrauen. Kinder brauchen Eltern als Leitwölfe, damit sie sich im Dickicht des Lebens zurechtfinden. Sie brauchen Eltern, die manchmal klare Signale setzen.
Jesper Juhl, das klingt auch etwas banal. Alle Eltern setzen doch Signale.
Wir sehen heute Familien, in denen die Eltern so große Angst haben, ihren Kindern zu schaden oder sie zu verletzen, dass die Kinder zu Leitwölfen werden. Und die Eltern streifen orientierungslos durch den Wald.
Soweit ein erster Teil aus dem fingierten Interview mit Jesper Juhl, dem großen Pädagogen. Weil er krankheitsbedingt seine Stimme verloren hat, sind die Antworten auf die Fragen von Cornelia Cassis nun wörtliche Zitate aus Juhls neuem Buch Leitwölfe sein, liebevolle Führung in der Familie, vorgelesen von Schauspieler Jörg Schröder. Kinder brauchen Eltern als Leitwölfe. Diese Aussage von Jesper Juhl schreit nach einem Praxistest im Familienalltag. Und deshalb haben wir drei Leute an den Tisch geholt, die sich alle mit Familie, mit Kindern oder mit Erziehung auskennen. Das ist zum einen Caroline Merki. Sie ist Juhl-Kennerin und Leiterin des Family Lab Schweiz. Dann Simon Künzler, er ist Architekt und Vater von vier Kindern, und ebenfalls mit dabei Claudia Übersachs, Mutter, Großmutter, ursprünglich Kindergärtnerin und im Moment auch engagiert in einem Heim für Flüchtlinge. Cornelia Cassis hat die drei zu Jesper Juhls Aussagen befragt.
Caroline Merki, Simon Künzler, Claudia Übersachs, ich schlage vor, wir bleiben mal bei den Wölfen. Jesper Juhl sagt, wir können von den Wölfen viel lernen. Ich denke, der Schlüssel für erfolgreiche Familien heißt bei Menschen wie bei den Wölfen Beziehung und Vertrauen. Was sagt Ihnen das, wenn Sie an Ihren Alltag denken?
Hier gibt es ein neues Bild des Wolfes. Mir gefällt das sehr gut. Mir gefällt auch die Positionen, die jeder in einer Familie hat. Und dass diese Positionen eingehalten werden müssen. Und das stimmt eigentlich auch mit meiner Erfahrung.
Ja, bei mir kommt das Bild, dass die Leitwölfe, also die Eltern, sich bewegen und handeln im Alltag. Und die Kinder, die kleinen Wölfe, die sind einfach so um die großen Wölfe herum und schauen ab, wie die Erwachsenen, wie die Leitwölfe es machen.
Also die Eltern als Vorbild?
Die Eltern als Vorbild, ja. Und dadurch sind die Kinder, die kleinen Wölfe, nicht im Zentrum, sondern die Leitwölfe.
Die sind dabei und haben ihre eigenen kleinen Wege, aber die große Richtung ist vorgegeben.
Genau.
Mich hat dieses Bild erstaunt. Ich habe gelesen über den Leuchtturm. Das war auch ein Bild von Jesper Juhl. Und jetzt das Bild des Leitwolfes. Wenn ich darüber nachdenke, gefällt mir das Bild, weil es zeigt etwas Turbulenz, weil ich nicht glaube, dass die Natur perfekt ist. Es lässt mir als Vater, uns als Familie, ein offener Spielraum, weil ich sehe da so Bilder wie, man faucht sich an als Wolf, man packt das Junge, trägt es in die Höhle. Also da geht es nicht nur zärtlich zu und her, sondern eben das ist ein gewisses Leben.
Simon Künzel, Sie spielen an auf ein früheres Buch von Jesper Juhl, der gesagt hat, Eltern müssen Leuchttürme sein, also im Sinne von Vorbild, wie Caroline Merki es gesagt hat. Und beim Wolf ist mehr Bewegung drin. Es ist auch mehr Wildheit und ein bisschen mehr Chaos vielleicht drin bei all der großen natürlichen Ordnung. Ich höre, Sie finden diesen Vergleich aus der Tierwelt hilfreich für Ihren Alltag.
Sehr. Ich würde das unterstützen. Die Dynamik, die ein Rudel hat oder eine Wolfsfamilie, die hat ja eine Menschenfamilie genau auch so.
Simon Künzler, Sie kennen Jesper Juhl, seine Werke erst seit kurzem. Sie sind Vater von 4 Kindern und hauptberuflich Architekt. Was bedeutet Ihnen Jesper Juhl?
Er bedeutet mir sehr viel, weil er uns, ich betone das uns, weil wir eine Familie sind, viele neue Dinge auf den Weg gegeben hat. Viele neue Wertvorstellungen, viele neue offene Punkte, die sehr flexibel sind. Das passt in mein Weltbild, hat eigentlich fruchtiger Boden gefunden, weil es nicht eine Schwarz-Weiß-Politik ist, wie man eine Familie führt. Das hilft uns sehr.
Also er ist kein Rezeptor, er ist keiner mit einer geschlossenen Methode. Sagen Sie ein Beispiel von Aspekt Jesper Juhl Thema, das Ihrer Familie hilft, eine große Lebensqualität zu haben in all der Wildheit, was man hat als sechsköpfige Familie.
Ein kleines Beispiel, die Kinder streiten im obersten Stock, 2 kommen hinunter, sie schreien, früher oder nicht vor zu langer Zeit versuchte ich, dieses Problem zu lösen. Suchte, wer hat dich geschlagen, wer hat gelogen, wer hat das Problem ausgelöst. Heute darf ich vielleicht das erste Kind hinunternehmen und es in die Arme nehmen und es verstehen, dass es ihm wehtut, was gegangen ist, aber ich muss nicht
den Schiedsrichter spielen.
Genau, und das hat ein kleines Beispiel, das hat uns wirklich immer wieder geholfen bei 4 Kindern.
Claudia Übersachs, fünffache Großmutter, dreifache Mutter erwachsener Kinder, Langzeiterfahrung mit Kindergarten, Langzeiterfahrung mit Leiterin einer Tagesstruktur und jetzt arbeiten Sie mit Flüchtlingskindern. Was bedeutet Ihnen Jesper Juhl?
Ich habe mich erst seit kurzem mit Jesper Juhl beschäftigt. Das hat mir sehr gut gefallen. Alles, was in einer Familie geschieht, da kann man sich ja nicht an einer Ideologie, an einer Erziehungskunst quasi orientieren, sondern man muss aus sich selber schöpfen. Und das, was Jesper Juhl uns vorgibt, das ist Ideen, Möglichkeiten, sich zu verhalten. Die Praxis muss seine Theorie eigentlich bestätigen und nicht umgekehrt.
Und dieses alles, die Theorie respektive das Geschriebene, seine Bücher, seine Kurse, kennt in der Schweiz kaum jemand besser als Caroline Merki. Caroline Merki, Sie sind eine profunde Juhl-Kennerin schon, bin ich geneigt zu sagen, eine Julianerin. Sie leiten dann nämlich das Family Lab in unserem Land. Was ist ein Family Lab?
Family Lab wurde 2004 von Jesper Juhl gegründet und nach seiner Erkrankung haben wir Family Lab Länder, das waren damals 11 Länder, uns zusammengetan und haben eine Family Lab Association gegründet mit dem Ziel, dass die Werte, die Haltung, die Jesper Juhl beschrieben hat, weitergetragen werden. Und heute gibt es das Family Lab bereits in 20 Family Lab Länder. Und wir treffen uns einmal im Jahr, um uns auszutauschen und uns weiterzuentwickeln.
Da werden Kurse angeboten, da wird auch hin und her geschrieben mit Jesper Juhl selber.
Genau, wenn das Bedürfnis da ist. Jesper ist wie ein Mentor für mich oder für jedes Land. Und er hat Zeit und schreibt uns zurück. Heute aber in der Schweiz möchte ich mit Family Lab die gesellschaftlichen Strukturen, die leider meiner Meinung nach immer noch zu stark auf Gehorsam zielen, in Frage stellen Und dafür bietet Family Lab Seminare an für Fachpersonen, um die Beziehungskompetenz zu entwickeln, aber auch Elternkurse oder Elterngruppen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Kurse gibt es da? Wie viele Eltern sind mit Family Lab verbunden?
Wir sind 140 Family Lab Seminarleiter und Seminarleiterinnen. Die bieten alle unterschiedlich viele Seminare, Kurse an für Eltern in Deutschschweiz und Tessin.
Das kann man sich als großes Netz in sehr vielen, wie Sie gesagt haben, 20 Ländern vorstellen.
Genau, 20 Ländern, auch Übersee, Australien, Neuseeland, Südamerika, Kanada sind auch dabei.
Soweit das erste Gespräch über Jesper Juhl, Gründer des Family Lab und Leitwolf aller Leitwölfe in Sachen Erziehung und Familienbeziehungen. Und wir machen gleich weiter mit dem zweiten Teil eines fingierten Interviews mit Jesper Juhl. Die Fragen stellt Cornelia Cassis, die Antworten stammen aus dem neuen Buch von Jesper Juhl, gelesen von Schauspieler Jörg Schröder. Führung durch die Eltern ist für Jesper Juhl ein wichtiges Anliegen, haben wir gehört, aber warum ist er sich da so sicher?
Erziehungswissenschaftler, Pädagogen, Leute wie ich streiten über viele Themen, jedoch über eine Tatsache nicht. Und bei diesem Thema gibt es keinen Zweifel und keine Debatte. Kinder brauchen Führung durch Erwachsene. Das wissen wir, weil es Kindern, die ohne diese Führung leben, schlecht geht. Und das vor allem aus zwei Gründen.
Die da wären?
Erstens, Kinder kennen ihre Wünsche und Gelüste sehr gut, aber sie sind sich ihrer grundlegenden Bedürfnisse nicht bewusst. Und zweitens brauchen Kinder qualifizierte Anleitung, um sich an eine Kultur anzupassen, an welche Kultur auch immer, sowohl in der Gesellschaft als auch innerhalb der Familie. Mit anderen Worten, Kinder werden mit großer Weisheit geboren, aber ihnen fehlen praktische Lebenserfahrung, Überblick und die Fähigkeit, vorauszudenken. Um diese Kompetenzen zu erlangen, brauchen sie Erwachsene.
Jesper Juhl, das klingt nach dem ganz selbstverständlichen Erziehungsauftrag.
Eben nicht. Wir müssen unbedingt begreifen, dass Führung und Erziehung zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Auch wenn die beiden Begriffe ständig miteinander verwechselt und im täglichen Sprachgebrauch sogar synonym verwendet werden.
Dann erklären Sie bitte den Unterschied zwischen Führung und Erziehung.
Ich antworte Ihnen mit einer Geschichte. Vor einigen Jahren habe ich mich während eines Vortrages sehr kritisch zu einer in Mode gekommenen Erziehungsmethode geäußert, die nach dem Grundsatz verfährt, gehorsame und folgsame Kinder zu belohnen. Fast beschämt erzählte mir in der Pause die Leiterin eines kleinen Kindergartens, dass sie in Absprache mit den Erzieherinnen eben jene Methode eingeführt habe, die ich so deutlich kritisiert hatte. Der Grund? Wir waren nicht in der Lage, die Kinder am Ende des Tages dazu zu bringen, die Spielecke aufzuräumen. Meine Antwort lautete, wenn es den Erwachsenen in einer Tageseinrichtung nicht gelingt, in einer Gruppe von 3- bis 6-Jährigen eine Atmosphäre und Kultur von Mitarbeit und Teilnahme zu erzeugen, müssen sie dringend ihre zwischenmenschlichen Kompetenzen überdenken und sie zusammen mit ihrem Führungskonzept grundlegend ändern. Mit einer primitiven Methode, Kinder zu manipulieren, jedenfalls, ist es nicht getan.
Das klingt hart.
Aber wenn es um Führung innerhalb von Familien, in Schulen oder auch in Unternehmen geht, wird die Beziehung zwischen den Führenden und denen, die geführt werden, traditionellerweise als Subjekt-Objekt-Beziehung definiert, mit dem Kind oder eben dem Angestellten als Objekt. Inzwischen wissen wir, dass Subjekt-Subjekt-Beziehungen für alle Beteiligten besser funktionieren. Und nicht nur das. Subjekt-Subjekt-Beziehungen sind konstruktiver, fruchtbarer und schaffen mehr Gemeinsamkeit.
Jesper Juhl, Sie sprechen in diesem Zusammenhang ja nicht von Gleichberechtigung, sondern von Gleichwürdigkeit, ein Begriff, den Sie kreiert haben.
Genau. Führung, die von einer Subjekt-Subjekt-Beziehung ausgeht, öffnet einem neuen Paradigma die Tore, für das es noch keinen Begriff gab.
Nun, gibt es ihn, den Begriff der Gleichwürdigkeit? Wie definieren Sie ihn?
Grundsätzlich geht es um die gleiche Würde, die jedem Menschen zugestanden wird. Sie ist entscheidend für die Qualität der Beziehung. Und so entschied ich mich für den Begriff der Gleichwürdigkeit, sowohl zwischen Mann und Frau als auch zwischen Erwachsenem und Kind. Die ideale, durch Erwachsene ausgeübte Führung ließe sich folgendermaßen beschreiben: proaktiv, empathisch, flexibel, dialogbasiert und fürsorglich.
Proaktiv, empathisch, flexibel, dialogbasiert und fürsorglich, das klingt komplex, der Reihe nach. Beginnen wir mit dem ersten. Was heißt in diesem Zusammenhang proaktiv?
Proaktiv zu sein bedeutet, dass man als Erwachsener in der Lage ist, seinen eigenen Werten und Zielen entsprechend zu handeln, anstatt lediglich auf das, was ein Kind sagt oder tut, zu reagieren.
Das bedingt, dass die Erwachsenen wissen, was sie warum wollen. Empathisch ist das zweite Stichwort, das Sie im Zusammenhang mit Führung genannt haben.
Empathie ist die Fähigkeit, einen anderen Menschen wirklich wahrzunehmen.
Und flexibel, dialogbasiert und fürsorglich sollte die Subjekt-Subjekt-Führung auch noch sein.
Ja, flexibel sein bedeutet, dass man in der Lage und willens ist, Veränderungen bei sich und dem Kind zu berücksichtigen. Das im Gegensatz zur verbreiteten elterlichen Haltung immer konsequent sein zu müssen. Fürsorglich und dialogbasiert sein heißt, die Wünsche und Bedürfnisse, Gedanken, Ideen und Gefühle des Kindes ernst zu nehmen und zu berücksichtigen. Auch dann, wenn sie den eigenen entgegengesetzt sind. Für Erwachsene, die auf diese neue Art und Weise Führung ausüben, ist der allerwichtigste Aspekt die persönliche Autorität.
Jesper Juhl, Sie sind ja ein Praktiker, einer, der sich mit den ganz konkreten, scheinbar banalen, alltäglichen Erziehungskonflikten auskennt und darin Eltern berät. Ich möchte das, was Sie eben ausführten, gerne bebildert haben. Schildern Sie mir eine Szene, in der diese Art von Führung gelebt wird. Wie klingt das? Ich brauche ein Beispiel.
Also gut, nehmen wir Max. Der ist 3. Sein Vater sagt: Max, auf geht's, jetzt ist es Zeit, dass du die Zähne putzt. Aber Papa, warum? Ich will nicht die Zähne putzen, sagt der kleine Max. Darauf der Vater: Weißt du, warum du das nicht willst? Nein, ich will es einfach nicht. Der Vater sagt: Schade, ich würde es wirklich gerne wissen. Ich weiß es aber nicht. Okay, dann denk doch mal darüber nach und sage mir Bescheid, wenn du es weißt. Und lass uns in der Zwischenzeit das Zähneputzen erledigen. Max entgegnet: Aber ich habe gesagt, dass ich es nicht will. Ja, das habe ich gehört, Max. Aber solange du noch ein Kind bist, bin ich verantwortlich für deine Gesundheit. Also los, bringen wir es hinter uns. Also gut, aber pass auf, dass du mir nicht wehtust.
Ein Beispiel, wie Eltern den klassischen Erziehungskonflikt rund ums Zähneputzen lösen können. Ein Beispiel aus dem neuen Buch von Jesper Juhl, Leitwölfe sein. Und dieses Vorgehen bei Kindern wollen wir natürlich gleich überprüfen lassen. Funktioniert das in der Praxis? Wollte Cornelia Cassis von ihrer Gesprächsrunde wissen.
Claudia Übersachs, Caroline Merki, Simon Künstler. Ich schlage vor, wir bleiben gerade bei dieser Zähneputzszene. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Mir ist ganz schnell durch den Kopf gegangen, wie geht's denn, wenn 4 Kinder gleichzeitig Zähne putzen?
Nicht wollen.
Genau. Also ich finde es ja schon schwierig, mit einem Kind so umgehen zu können, das zu lernen. Aber im kleinen Rudel, nehmen wir das Bild, wird es dann noch mal schwieriger. Und da die in den Übersicht zu bewahren, das wäre eben dieser Praxistest, den man noch irgendwie herausfinden muss, wie das funktioniert.
Genau, das geht mir ähnlich. Ich finde das ein gutes Beispiel, weil da quasi modellhaft aufgezeigt wird, um was es geht. Aber wenn ich an meine Praxis mit meinen Kindern zurückdenke, dann stelle ich mir die Situation vor, abends, alle sind müde, das soll jetzt noch erledigt werden und jetzt soll ich mich auf so einen Dialog einlassen. ich habe direktiver gehandelt. Und wenn ich an meine Zeit zurückdenke als Tagesstrukturleiterin, da gibt's 20 Kinder, die müssen nun die Zähne putzen, da kann ich nicht mit jedem Kind einen Dialog führen. Da muss ich ein Ritual einführen, das den Kindern gefällt und sie willig macht, die Zähne zu putzen.
Und was war das in Ihrer Tagesstätte?
Wir haben dann mit den kleinen Kindern haben wir im Kreis die Zähne geputzt und am Schluss durften die alle in einen Napf reinspucken. Das macht jedes Kind gern. Und so waren die Zähne geputzt. Wir hatten natürlich Angst, als die Vorgesetzten vom EED kamen, das sei unhygienisch, aber die waren von der Idee begeistert.
Also man nimmt die Arbeit des Zähneputzens auf sich, dafür darf man nachher spucken. Caroline Merki, Sie haben es gehört, ein bisschen Praxisferne war da doch in der Kritik, wenn nämlich mehrere Kinder da sind und diese Dialoge in dem Sinne dann doch auch zu aufwendig werden.
Also ich höre das natürlich auch oft und ich denke, viele meinen, dass diese Gleichwürdigkeit zu leben viel Zeit braucht. Und das ist nicht meine Ansicht. Denn was dieser Vater so schön gemacht hat, er hat ganz klar gesagt, was er will, ohne das Kind zu verletzen und zu kränken. Und ich glaube, da beginnt es schon. Wenn da keine Kränkungen kommen, sei das im Schulzimmer oder eben in einer Familie, dass da viel mehr schneller Kooperation kommt, schon mal vom Kind her. Und das braucht nicht mehr Zeit. Im Gegenteil, man verfällt nicht in ein Machtspiel, was dann wieder viel, viel Raum und Zeit einnehmen würde.
Gleichwürdigkeit ist ein relativ unbekannter Begriff für die allermeisten. Wir kennen den Begriff der Gleichberechtigung oder der Gleichwertigkeit. Wie hilfreich ist Ihnen dieses Konzept von Gleichwürdigkeit?
Innerhalb der Familie hilft es mir sehr fest, weil ich vermutlich auch vom Elternhaus mitbekommen habe gegenüber erwachsenen Menschen, wo mich anständig zu vernehmen, meine Stimme im normalen Kontext zu halten und auf jemanden eingehen zu können. Und ich habe plötzlich gemerkt, warum habe ich das in den ersten Jahren unserer Familie nicht eigentlich so übernommen. Und darum hat mir dieses Wort gleichwürdig sehr geholfen, unsere Kinder gleichwürdig zu sehen. Ich würde nie einen Mitarbeiter anschreien. Und warum passiert mir das auch mal zu Hause?
Vielleicht,
das hat mich sehr erstaunt.
Weil die Beziehung enger ist, vielleicht weil Liebe nicht so rational ist wie eine Berufsbeziehung. Claudia Übersachs, das klingt nach hehrem Ziel.
Nach hehrem Ziel, aber mir gefällt der Begriff sehr gut, Gleichwürdigkeit. Ich kann das nachvollziehen, dass es viel einfacher ist im Beruf, auch in einem pädagogischen Beruf, den Kindern so gleichwürdig zu begegnen, als in der eigenen Familie, weil eben die Nähe ist da. Und es gibt Momente, da verzweifelt man. Man verzweifelt an sich selber. Man verzweifelt vielleicht auch am Kind. Und dann die Gleichwürdigkeit beizubehalten, ist eine hohe Kunst.
Wir haben jetzt gerade gehört, was Jesper Juhl unter Führung versteht, im Unterschied zum gebräuchlicheren Erziehungsbegriff. Caroline Merki, Sie sind ja, wir haben es gehört, an ganz vielen Schulungen permanent im Dialog mit anderen Kursleiterinnen und Kursleitern zu unterschiedlichen Erziehungsthemen. Was sind denn die häufigsten Stolpersteine, die Ihnen in Sachen Gleichwürdigkeit und auch liebevoller Führung begegnen?
Ein großer Stolperstein ist von Seite Eltern, aber auch von Fachpersonen, dass sie das Gefühl haben, man kann etwas mit dem Kind machen. Also oft wird gefragt, ja, was macht man denn da, wenn das Kind eben nicht will oder was soll ich jetzt? Und nur schon diese Ansicht, was macht man da, das ist ja nicht gleichwürdig, weil da habe ich die Vorstellung, ich...
Von Macht.
Von Macht, ja, ich weiß, wie es geht und jetzt spurte mal so, wie ich es haben möchte. Und wenn ich mit Gleichwürdigkeit reagiere, dann ist es viel weniger wichtig, zu gewinnen oder als Sieger aus dem Konflikt herauszukommen. Hier geht es ja darum, dass ich mein Gegenüber sehe, aha, so ist es bei dir. Und dazu hätte ich ein Beispiel. Wir saßen auf der Terrasse zu fünft und diejenigen, die vorne saßen, die hatten Sonnenschein und die auf der Hauswandseite hatten Schatten. Und jetzt war es natürlich dummerweise so, dass unser Sohn auf der Sonnenseite saß und er hätte gerne Schatten gewollt. Was in diesem Beispiel ganz einfach gewesen wäre, er hätte den Platz getauscht. aber er wollte nicht den Platz tauschen. Er hat dann die Fernbedienung genommen des Sonnenstorens und hat den ganz nach vorne gefahren und wir saßen alle im Schatten. Und jetzt kommt ja die Frage, ja, was macht man jetzt da mit so
schon einem kommt wieder
Kind?
Die Frage
ja,
mit dem
also,
Machen.
Das geht ja nicht und so. Und hier heißt es eben mit Gleichwürdigkeit reagieren oder führen. Ich habe klar gesagt, ich finde das nicht in Ordnung, dass du den Storen nach vorne fährst. Jetzt müssen wir alle im Schatten sitzen, obwohl es ja eine Lösung gegeben hätte. Ich will, dass du den wieder zurückfährst.
Und da, ja, dann, hat er es getan?
Ja, das ist ja jetzt eben, das Wichtige ist ja jetzt zu warten. Weil viele wollen gerade, dass es jetzt machst du es gerade, sofort und sonst dann. Und das Warten ist ja auch ein bisschen so aushalten, wie ist das jetzt? Und
was kommt jetzt?
Und dann kommt noch dazu, dass da ja noch Geschwister sitzen, weil die werfen ja auch noch oft Öl ins Feuer. Und dann wird das Ganze noch größer. Aber in dem Beispiel hatte ich Glück, die Mädchen, die waren ruhig und haben gegessen, die hatten wahrscheinlich sehr Hunger. Wir haben gewartet und nach 2-3 Minuten ist unser Sohn aufgestanden, hat den Storen wieder zurückgefahren und hat Platz getauscht.
Ein Erfolgserlebnis.
Ja, ich staune auch jedes Mal, dass es gelingt. Aber diese Wartezeit hat ja unserem Sohn die Möglichkeit gegeben, mal zu spüren, wie fühlt sich das an, da zu sitzen und so zu sein. Und anscheinend hat es ihm nicht gepasst oder
und
nicht.
Und er konnte einschwenken, ohne das Gesicht zu verlieren.
Das konnte, weil ich ja nicht ihn verletzt habe.
Gleichwürdigkeit am Beispiel von Schatten und Sonne von Caroline Merki. Jesper Juhl ist ja ein Erziehungsfachmann, der immer wieder betont, dass es keine Rezepte gibt und gar keine Erfolgsmodelle in ihrer Geschichte. War das jetzt ein Erfolg? Wirkt das, was wir jetzt gerade gehört haben von ihm, jetzt komme ich wieder zurück auf das Zähneputzen, schlussendlich für Sie nicht doch als ein richtig und falsch?
Eine schwierige Frage. Ich finde, ein schönes Beispiel, weil die Gleichwürdigkeit wirklich bewiesen wurde. Und ich finde, auch wir als Erwachsene dürfen unsere Bedürfnisse auch melden. In einem ruhigen, sachlichen Ton.
Dürfen aber wir oder müssen?
Müssen. Richtig oder falsch? Ich finde es auch wichtig, dass man nach einem Eklat in einer Familie oder am Arbeitsplatz einen sich rückfragt, wie habe ich reagiert, was kann ich aus dieser Situation lernen, habe ich wirklich richtig gehandelt und wenn ich zum Beispiel merke, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich auch zu meinem Fehler stehe, dass ich auch zu einem kleinen Kind sage, Entschuldigung, mir sind die Nerven durchgebrannt, ich habe da falsch gemacht, ich entschuldige mich bei dir. Ich finde das ein ganz wichtiger Moment, dass das Kind merkt, aha, auch der Erwachsene überlegt sich was. Und es muss immer ein Spiel zusammen, das immer wieder angeschaut werden muss, um dann einen Weg zu finden.
Simon Künzler, Sie haben gesagt, dieser Begriff der Gleichwürdigkeit ist Ihnen sehr hilfreich entgegengekommen, weil Sie auch den Link gemacht haben zum Berufsleben. Wie spricht man im Berufsleben untereinander? Wenn Sie jetzt an Ihren anspruchsvollen, bewegten Alltag mit 4 Kindern denken, ist es für Sie nicht immer auch wieder eine, sage ich mal, eine sehr hohe Latte und vielleicht dadurch auch ein immer wiederkehrendes, oh, schon wieder habe ich nicht gleichwürdig gesprochen mit meinen Kindern.
Natürlich, es ist immer so, auf Messerschneide bewegt man sich, aber wir müssen ja nicht perfekt sein, das gefällt mir an Jesper Juhl. Vielleicht noch richtig und falsch. Für mich gibt es per se ein richtig, aber nicht zwingend das Wort falsch. Also so verstehe ich Jesper Juhl. Und diese Offenheit und diese Richtung, die gefällt mir.
Und merken Sie an sich selber, es ist auch eine Frage der Übung. Es ist eine Frage der
natürlich, ja.
Übung macht einen Meister.
Ja. Und das Zurückkommen zu sich selber. Also das spüre ich, das gefällt einem.
Sie hören Kontext auf SRF 2 Kultur. Es geht um Jesper Juhl, den Erziehungsberater und Bestsellerautor und sein neues Buch Leitwolf sein, liebevolle Führung in der Familie. Ein Interview zu führen mit dem Familientherapeuten ist leider nicht mehr möglich. Jesper Juhl hat aus Krankheitsgründen seine Stimme verloren, aber seine Aussagen aus dem Buch sprechen für sich. Vorgelesen werden sie von Schauspieler Jörg Schröder.
Leitwölfen in einer modernen Gesellschaft geht es darum, sowohl die persönliche Integrität derer, die sie führen, als auch die eigene nicht zu verletzen. Jeder und jede im Rudel zählt. Das ist die gewaltige Herausforderung, der Eltern und Pädagogen heute gegenüberstehen. Sie sind die wahren Pioniere und man sollte ihnen jeden Tag Beifall spenden, dass sie durchhalten und engagiert an diesem Prozess dranbleiben. Vielleicht werden ihr Einsatz und ihre Erfahrungen am Ende dazu führen, dass die psychologische Entwicklung der Menschheit auf den gleichen Stand kommt wie die technologische und die ökonomische.
Jesper Juhl, das klingt nach einem Gesellschaftsprojekt. Zurück zum Individuellen. Sie schreiben in Ihrem Buch, der wichtigste Faktor bei diesem Veränderungsprozess heißt persönliche Autorität. Was verstehen Sie darunter?
Zunächst ist sie der beständigste Ersatz für die traditionelle, auf Rollen basierende Autorität.
Okay, persönliche Autorität basiert nicht auf Hierarchieunterschied, Altersvorsprung oder Geschlecht. Was genau ist denn Ihre Basis?
Die Basis ist Selbstwertgefühl, Selbsterkenntnis, Selbstachtung, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, unsere persönlichen Werte und Grenzen ernst zu nehmen, ohne dabei der Versuchung zu erliegen, uns aufzublasen.
Das ist vielleicht gar nicht so einfach bei all dem Selbst.
Klar, aber sich nicht aufzublasen heißt, andere Menschen ernst zu nehmen und ihnen mit Respekt und Empathie zu begegnen.
Alles zusammengenommen heißt es unter dem Strich, persönliche Autorität ist anspruchsvoll.
Genau. Und dafür gibt es drei Gründe.
Erstens?
Der erste Grund ist, dass die meisten von uns dazu erzogen wurden, sich anzupassen und anzugleichen und so die eigene Persönlichkeit zu vergessen. Der zweite Grund ist, und besonders bei Frauen, die Angst, als egozentrisch und als von sich selbst besessen abgestempelt zu werden. Der dritte ist der akute Mangel an brauchbaren Vorbildern.
Aber wie können wir so denn überhaupt Leitwölfe sein?
So wie erstaunlich viele Wolfsfreunde und Wolfsforscher mit großer Vehemenz daran arbeiten, das veraltete Bild von den aggressiven Wölfen, die ständig miteinander um die Führungsrolle kämpfen, aus unseren Köpfen verschwinden zu lassen, so ringen moderne Eltern, Pädagogen, um ein Zusammenleben, das das höchst intelligente und soziale Wesen schon der allerkleinsten Kinder wirklich ernst nimmt und nicht länger unterdrückt.
So schön das klingt, so unsicher macht es doch sicher viele. Es heißt, Abschied nehmen von hierarchischen Entscheidungen.
Die gute Nachricht, all das ist machbar. Aber wer diesen Schritt geht, wird Angst und Sorge verspüren. Denn wir verlieren das Geländer, an dem wir uns bislang festgeklammert haben, um uns sicher und wertvoll zu fühlen. Es ist also an der Zeit, dass wir uns mit der Zwillingsschwester der persönlichen Autorität bekannt machen. Mit der persönlichen Verantwortung.
Zwillingsschwester?
Ja, die persönliche Verantwortung erwächst aus der Erkenntnis, dass ich für meine Handlungen und Entscheidungen selber verantwortlich bin. Das beinhaltet auch die Entscheidung, wie ich mit meiner Familie leben will, wie ich für sie sorgen will und wie ich meine Kinder aufziehen möchte.
Das klingt nach Last.
Wohlgemerkt. Ich spreche über Verantwortung und nicht über Schuld. Wir sind alle mitverantwortlich für das, was unsere Nächsten und Liebsten tun. Das liegt in der Natur naher Beziehungen. Doch, und das ist wichtig, wir sind nicht schuld an allem, was ihnen passiert.
Jesper Juhl, eine wichtige Unterscheidung, Verantwortung hier und Schuld da. Aber so klar ist das nicht immer. Schuldgefühle sind ja ein großes Thema im Alltag von Erwachsenen und Heranwachsenden.
Und da gibt es auch eine sehr alte und destruktive Gepflogenheit in der Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern, dass die Erwachsenen ihren Kindern oder Schülern konsequent die Schuld geben für die eigenen Fehler. Die Botschaft lautete und lautet noch immer: Wenn die Beziehung zu meinem Kind erfolgreich ist, dann ist das mein Erfolg. Wenn sie es nicht ist, dann ist das seine Schuld. oder ihre. Diese Doppelmoral war mehr als 200 Jahre lang ein allgemein zulässiges Alibi für Eltern und Lehrer. Sie ist auch heute noch weithin akzeptiert, obwohl alle Fakten über die Natur zwischenmenschlicher Beziehungen eine andere Sprache sprechen.
Aussagen von Jesper Juhl, gelesen von Jörg Schröder im fingierten Interview von Cornelia Cassis. Und auch diese Erziehungsansichten des dänischen Pädagogen geben zu reden in der Gesprächsrunde mit der Juhl-Fachfrau Caroline Merki, mit Claudia Übersachs, Mutter, Großmutter und professionelle Erzieherin, und mit dem vierfachen Vater und Architekten Simon Künzler. Cornelia Cassis leitet das Gespräch.
Persönliche Autorität, ein anspruchsvolles Thema, ein anspruchsvolles Gedankengerüst. Auch Caroline Merki, Frage an Sie, die Sie das Family Lab Schweiz leiten, und Jesper Juhl aus der Literatur und aus Erlebnissen mit ihm an Kursen und Seminaren so gut kennen. Ich glaube, wir brauchen ein Beispiel aus der Praxis. Helfen Sie uns.
Also kürzlich, das war vor einem Monat, musste unsere Tochter, 15 Jahre alt, jeden Morgen um 7 Uhr auf den Zug, um in die Stadt schnuppern zu gehen. Eine große Sache, auch für die Mutter, für mich. Und sie stand immer 7:15 Uhr auf und ist eine Minute vor sieben aus dem Haus gerannt.
Die Mutter war natürlich schon um 6 Uhr wach.
Ich war immer nervös. Ich habe gelernt, Vertrauen aufs Kind zu haben, und sie macht das schon gut. Aber am 4. oder 5. Tag war es dann eben so, dass sie noch das Bahnbillett vergessen hatte und noch mal ein bisschen zurückrennen musste und dann wieder runterrennen und dann Endspurt noch bis zum Bahnhof. Und sie hat den Zug, der war noch da, aber sie rief mich kurz nach 7 an und sagte: Weißt du, ich bin nicht in den Zug eingestiegen, mir wurde so schlecht, mir geht's so nicht gut. Ja. Und jetzt kommt natürlich all das, was ich so angestaut hatte. Ich habe ja gesagt, du sollst früher gehen, und ist ja klar, wenn du nichts frühstückst. Und mir würde es auch so schlecht gehen nach so einem Halbmarathon schon so früh am Morgen. Und ich konnte mich nicht mehr zurückhalten, weil ich nur noch denke, jetzt hat sie den Zug verpasst, jetzt kommt sie nicht rechtzeitig zur Arbeit.
Die Schnupperlehre ist futsch.
Futsch, alles Mögliche. Und dadurch habe ich auch die Empathie verloren zu meinem Kind, weil ich war fest bei der Moral. Unsere Tochter ist zum Glück sehr gesund und hat einfach aufgelegt. Und das ist ja auch etwas, was ich dann gelernt habe, auf Feedbacks zu reagieren. Und ich habe gemerkt, jetzt kommt eben der Blick auf mich, was ist bei mir los? Weil ich war so hyperaktiv, nur wegen diesem kleinen Etwas. Und ich finde auch, man darf Fehler machen. Und was heißt es jetzt, persönliche Autorität? Das heißt für mich auch, sich bewusst werden, was meine Grenzen sind. Und da habe ich bei mir ganz viel gefunden und darüber reflektiert und nachgedacht. Und das, was Claudia auch gesagt hat, ich habe dann am Abend, konnte ich auch meine Tochter gegenüber mich entschuldigen und sagen: Hör zu, das war alles mein Teil. Und dafür möchte ich mich entschuldigen bei dir, weil ich möchte, dass du in Zukunft, wenn du im Elend bist, mir wieder telefonierst, und ich hoffe, dass ich dir dann Hilfe geben kann.
Und das hat die Tochter gesagt?
Es hat sie erleichtert. Oh ja, ist okay, aber es war wichtig, dass ich das gesagt habe.
Das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, das ist für Eltern wie auch für Kinder, diese beiden Begriffe, sehr befreiend. Die Eltern, sie bemühen sich, sie wissen auch nicht alles, sie machen Fehler, sie dürfen auch Fehler machen. Kinder spüren dann die Authentizität der Eltern, und sie spüren jetzt in deinem Beispiel auch, dir war es wichtig, es ging ja um das Wohl eigentlich deiner Tochter, aber du hast überreagiert. Und für die Kinder ist es auch befreiend, sie stehen nicht mehr unter dem Leistungsdruck, so zu funktionieren, wie es die Eltern eigentlich erwarten. Sie bekommen eigentlich einen...
Aber wo bleibt da der Leitwolf, frage ich mich jetzt gerade.
In der Begegnung danach?
Ich kann es auch verstehen, die Reaktion. Ich finde, das gehört zum Leben dazu. Und wenn der zweite Teil, den du erzählt hast, Caroline, nicht gekommen wäre, dann fände ich, wäre etwas verletzt worden. Aber der ist gekommen, und das Leben kann weitergehen und weiter zum nächsten, hoffentlich interessanten Zusammenstoß, der positiv enden kann.
Simon Künzler, dieser Begriff der persönlichen Autorität, inwiefern ist der für Sie leitend? Sowohl im Beruf, wie aber auch im Leben mit Ihren 4 Kindern.
Da muss ich vielleicht sagen, ich bin etwas durcheinander gekommen. Führung, persönliche Autorität, das hat mich zuerst wirklich, ehrlich gesagt, eher erschreckt. Das Wort Autorität verbinde ich mit ganz anderen Attributen. Vermutlich, was ich höre, was ich lese, was ich selbst erfahren habe. Und auch Führung ist ein Wort, das ich nicht verstanden habe. Ich verstehe es jetzt nach der Lektüre und ich finde es spannend. Ich kann die Wörter unterdessen nachvollziehen, aber ich finde, für andere Hörer kann es sein, dass da ganz andere Attribute kommen. Für mich sind das ganz schwere Wörter. Und da werde ich hin und her gerissen.
Gilt es, in diese Begriffe hineinzuleben, also diese Begriffe quasi mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Alltag, mit Kindern oder überhaupt mit Menschen zu füllen?
Ich erinnere mich jetzt gerade an mein erstes Praktikum im pädagogischen Bereich. Das war im studentischen Kinderhus in Basel. Das war 1969, wurde natürlich ganz antiautoritär geführt. Und ich weiß, nach dem Jahr Praktikum hatte ich richtig das Bedürfnis, eine pädagogische Ausbildung zu machen, um eigentlich Instrumente, Rüstzeug, also im positiven Sinn besetzt, zu bekommen, um eine Gruppe zu führen, um etwas anzuleiten, weil ich durch die Praxiserfahrung nicht zufrieden war. Das hat bei mir ein ungutes Gefühl ausgelöst.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Claudia Übersachs, Pädagogik braucht Begriffe, braucht Fachlichkeit, braucht Präzision.
Für mich war das hilfreich. Und ich erinnere mich jetzt auch gut, wenn ich zurückdenke, sind eigentlich diese Begriffe der Gleichwürdigkeit, die wurden jetzt von ihm neu gebildet, aber ich habe mich vor etwa 20 Jahren mit der gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg auseinandergesetzt. Und da geht es eigentlich genau auch um das Gleiche. Und ich habe die Bücher von Remo Largo, die Baby- und Kinderjahre, gelesen, habe die meinen Kindern, meinen Töchtern geschenkt, als die Mütter wurden. Und ich erinnere mich an ein Beispiel von ihm, als er sagte, wie soll ein Kind schlafen bei den Eltern, die Eltern beim Kind oder das Kind allein? Er hat gesagt, es gibt kein Rezept, es muss für alle stimmen. Und das finde ich befreiende Anschauungen.
Eine befreiende Anschauung ist möglicherweise auch die Unterscheidung zwischen Verantwortung einerseits und Schuld andererseits. In diesem Gespräch mit Jesper Juhl haben wir das gerade gehört.
Immer wenn ich jemandem die Schuld gebe, gehe zu meinem Beispiel zurück. Ich kann ja meiner Tochter die Schuld geben. Sie ist ja zu spät aufgestanden. Sie ist schuld. Immer dann übernehme ich keine persönliche Verantwortung. Und es tut aber so gut, jemandem Schuld zu geben. Der Nachbar ist schuld, mein Mann ist schuld. Und ich habe mir das so gemerkt, immer wenn ich jemand schuldig spreche, muss ich schauen, wo muss ich persönliche Verantwortung übernehmen. Und ich möchte da noch etwas ergänzen, nochmal zurückzukommen. Es wurde jetzt oft gesagt, es ist wichtig, dass ich als Mutter, als Vater, als Leitungsperson weiß, was ich will und was sind meine Bedürfnisse. Und das finde ich paradoxerweise eben gerade sind die Folgen der früheren Gehorsamskultur, dass viele das nicht gelernt haben. Wer bin ich? Was will ich? Und jetzt kommen sie mit Kindern in Kontakt, die das zum Glück lernen dürfen, aber jetzt fehlt den Erwachsenen diesen Teil. Und das ist meiner Meinung nach ein großes Problem.
Das fand ich ja auch interessant in dem eben gehörten Interviewteil, diese Behauptung von Jesper Juhl, dass wenn etwas gut läuft, verbuchen wir es für uns und wenn etwas schief läuft, beschuldigen wir gern das Kind. Sie nicken alle sehr. Kennen Sie das System und woher kommt denn das?
Ich kenne das sehr gut, aus dem Privaten auch, wie auch aus dem beruflichen Alltag. Ich meine eben, das kommt so aus Theorien, dass wir das Kind nicht als gleichwürdiges Gegenüber ansehen, sondern immer als etwas. Wir müssen auch wegkommen von den Erfolgsideen. Wir müssen wegkommen von den Ideen, mein Kind soll mal. Es soll es mal besser haben, es soll es mal anders haben, wie auch immer. Oder mein Kind soll Erfolg haben. Ich glaube, die Kinder, die müssen ihren eigenen Weg selber finden.
Ich glaube, es gibt noch ein zweites Wort, das mir immer hängen bleibt, das ich eben auch neu kennengelernt habe in diesem Argumentarium der Wörter. Das ist das Selbstwertgefühl. Und das kenne ich gar nicht. Ich habe früher nur gemeint, Selbstvertrauen muss ich haben und ich muss vieles können, ich muss vieles leisten können. Und ich glaube, mit dieser Einstellung passiert ganz, kann ich mir vorstellen, dass vieles passiert zu den eigenen Kindern. Man impliziert in die Kinder Geschichten von einem selber. Aber wenn man ein mögliches, gutes Selbstwertgefühl besitzt, kann man abgeben, kann man eben dem Gegenüber eine Gleichwürdigkeit entgegengeben. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ein Aspekt von vielen, warum dies passiert. Damit möchte ich aber gleichzeitig sagen, es ist ganz schwierig. Also diese Falle tappt immer wieder zu.
Und genau um den gar nicht kleinen Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl geht es im neuen Buch von Jesper Juhl. Hören wir zum Schluss noch einmal rein in unser fingiertes Interview mit dem dänischen Familienexperten, der krankheitshalber seine Stimme verloren hat. Drum antwortet er auf die Fragen von Cornelia Cassis in Zitaten aus dem Buch, gelesen vom Schauspieler Jörg Schröder. Hier zum Unterschied zwischen Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen.
Selbstvertrauen ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch praktische Anwendung, Übung und Erziehung aufgebaut wird und dass es an bestimmte Fähigkeiten geknüpft ist.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel. Junge Eltern können jede Menge Selbstvertrauen haben in Bezug auf ihre praktischen oder akademischen Fähigkeiten und Leistungen beim Sport, in den Künsten, in Diskussionen oder bei Computerspielen. Und bei alledem doch wenig Selbstvertrauen als Eltern.
Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Übung macht den Meister.
Das bedeutet keineswegs, dass die Eltern untauglich wären. Aber es macht es für sie notwendig, zusammen mit ihren Kindern so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Das gemeinsame Lernen, das gleichwürdige Lernen ist so wichtig, so früh wie möglich.
Selbstvertrauen hat also, ich fasse zusammen, mit Können und Leistung etwas zu tun, mit dem, was wir machen können und gut machen. Wie steht es denn mit dem Selbstwertgefühl?
Das Selbstwertgefühl gehört zu einer vollkommen anderen Welt.
Zu welcher denn?
Das Selbstwertgefühl hängt damit zusammen, wer wir sind und wie wir dazu stehen, wer wir sind. Es beschreibt ein existenzielles Phänomen, dessen Entwicklung nahezu vollständig von der elterlichen Führung abhängt.
Wobei wir wieder beim Thema Führung sind.
Wenn unsere Eltern in der Kindheit Interesse für unsere Gedanken und Gefühle zeigen und sie unseren Reaktionen und unserem Verhalten mit Interesse begegnen, wissen wir eine Menge über uns selbst, wenn wir das Erwachsenenalter erreichen. Und wir verfügen über ein realistisches und differenziertes Selbstbild.
Jesper Juhl, nicht alle haben dieses Glück.
Will man als Erwachsener das Selbstwertgefühl aufbauen, braucht es dafür eine bewusste Anstrengung. Viele Wege führen dabei nach Rom. Und genau an so vielen Orten kann man die Reise beginnen. Meiner Erfahrung nach ist das gegenseitige Lernen zwischen Partnern bzw. zwischen Eltern und Kindern der Weg, der für die ganze Familie am wirkungsvollsten, vergnüglichsten und erfolgreichsten ist.
Mit anderen Worten, nochmal, das gegenseitige Lernen ist zentral.
Ja, wir müssen wegkommen von der veralteten Vorstellung, Erziehung sei eine Einbahnstraße. Diese Einbahnstraße hat sich als Sackgasse erwiesen, in der alle stecken bleiben.
Gegenseitiges Lernen, Eltern von ihren Kindern, Geschwister von ihren Geschwistern, Kinder von ihren Eltern. Ein zentrales Anliegen von Jesper Juhl. Leitwölfe seien liebevolle Führung in der Familie. Das neue Buch des dänischen Erziehungsexperten Jesper Juhl ist beim Belz Verlag erschienen und gab zu reden in dieser Stunde Kontext. Cornelia Cassis machte den Praxistest zu Jesper Juhls Leitwolf-Theorien mit Caroline Merki, Juhl-Expertin und Leiterin des Family Lab Schweiz, mit Simon Künzler, Architekt und Vater von 4 Kindern und mit Claudia Übersachs, Mutter von 3 Kindern und Großmutter von 5 Kindern. Zudem langjährige Leiterin einer Tagesstruktur in der Steiner Schule und im Moment engagiert in einem Heim für geflüchtete Menschen. Ja, und zudem hörten wir Zitate aus dem Buch von Jesper Juhl, inszeniert als fingiertes Interview, gesprochen von Schauspieler Jörg Schröder. Redaktion dieser Sendung Cornelia Cassis, Produktion Dagmar Walser, Technik Basil Kneubühler, mein Name Monika Scherrer. Und am Freitag sendet Kontext um 9 Uhr live von den Solothurner Literaturtagen und nimmt uns mit ins Reich der Poesie. Denn die Lyrik ist im Trend. Wie entsteht ein Gedicht? Wie erzielt es seine Wirkung? 3 der bekanntesten Lyriker aus dem deutschsprachigen Raum geben Auskunft. Morgen um 9 und in der Wiederholung um 18 Uhr hier auf SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.